Glaube ist nicht immer dort zu finden, wo man ihn vermutet. Gott erreicht Menschen an ganz unterschiedlichen Orten, wo wir vielleicht manchmal nur hoffnungslose Fälle sehen. Glaube entsteht, wo Menschen begreifen, dass ihr Leben, wirklich alles in ihrem Leben, ganz von Christus abhängt. Möge uns heute auch in diesem Gottesdienst es geschenkt werden, dass Glaube gestärkt und Glaube geweckt wird, so wie uns die Orgel eben auch eingeladen hat. Komm doch heraus aus dem Versteck und nimm dein Leben Gott nicht weg, einzusetzen und hineinzunehmen in die Gegenwart Gottes. Und so lade ich Sie heute Morgen ein, mit in das Lob Gottes einzustimmen und mit das erste Lied zu singen, Du meine Seele singe. Feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst uns miteinander beten mit Worten aus Psalm 130. Ich lese die ausgerückten Zeilen und Sie bitte die eingerückten Zeilen. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme.
Lass deine Ohren hören auf die Stimme meines Seelens.
Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst,
Herr, werde ich geschehen.
Denn bei dir ist die Vergebung.
Lass mich nicht fürchten.
Ich harre des Herrn, meine Seele harret. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen.
Mehr als die Wächter auf den Morgen, hoffe Israel auf den Herrn.
Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm.
Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden.
Lass uns dem Baum am Wasser gleich in deinem Wort gegründet sein, dass wir deine Stimme wahrnehmen unter den vielen Stimmen, die auf uns eindringen, dass wir deinen Willen unterscheiden von dem, was wir wollen. Hilf uns durch deinen Geist, dass unser Leben aufblüht und Frucht trägt zu deinem Lob. Höre Gott unser Gebet. Wir beten weiter in der Stille. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen miteinander das Lied Stille vor dir. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wir die erste und die zweite Strophe miteinander verbinden und die dritte und vierte Strophe ebenfalls miteinander verbinden und dann da jeweils zwischendrin den Refrain singen.
Schriftlesung hören wir auf einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 15, die Verse 21 bis 28. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Der Abschnitt ist überschrieben, der unerschütterliche Glaube einer nichtjüdischen Frau. Danach verließ Jesus diese Gegend und wanderte bis in das Gebiet der Städte Tyrus und Sidon. Dort begegnete ihm eine kanaanitische Frau, die in der Nähe wohnte. Sie flehte ihn an: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Aber Jesus beachtete sie nicht. Seine Jünger drängten ihn: Erfüll doch ihre Bitte, sie schreit sonst dauernd hinter uns her. Da sagte er zu der Frau: Ich habe nur den Auftrag, den Israeliten zu helfen, die sich von Gott abgewandt haben und wie verlorene Schafe umherirren. Sie kam aber noch näher, warf sich vor ihm nieder und bettelte: Herr, hilf mir! Aber Jesus antwortete wieder: Es ist nicht richtig, wenn man den Kindern das Brot wegnimmt und es den Hunden vorwirft. Ja, Herr, erwiderte die Frau, aber die kleinen Hunde bekommen doch auch die Krümel, die vom Tisch ihrer Herrin herunterfallen. Jesus antwortete ihr: Dein Glaube ist groß. Was du erwartest, soll geschehen. Und im selben Augenblick wurde ihre Tochter gesund. Wir wollen gemeinsam singen das angeschlagene Lied. Nummer 346, die Verse 1, 4 und 5.
Schwestern und Brüder, Gott hat Abraham Land versprochen, das Land der Verheißung, und er führt ihn dorthin auf seine Wege, er erfüllt seine Verheißung. Die Wirrnis einer großen Hungersnot führten später seinen Urenkel Josef mit seiner Familie wieder heraus aus diesem Land nach Ägypten. Dort werden sie heimisch, aber gehen nicht in der ägyptischen Gesellschaft auf. Das Volk bleibt unter sich und damit auch immer ein Fremdkörper in Ägypten. Und dann heißt es von einem Pharao, der aufkommt, der von Josef nichts mehr wusste. Und als der an die Macht kommt, beginnt die Unterdrückung Israels. Mit der Berufung Moses startet Gott die Befreiung aus dieser Knechtschaft. Und es war ein langer Weg. Gott schickt Plagen nach Ägypten, weil der Pharao das Volk einfach nicht ziehen lassen will. Und erst nach der 10. Plage lässt er sich umstimmen. Das Grauen steht ihm im Gesicht und er schickt sie quasi fort. Und doch kommt dann in ihm wieder das auf, dass er das Volk wieder zurückholen will als Sklaven. Und dann wird dort diese Geschichte beschrieben, wie das Volk Israel durch das Schilfmeer hindurch trockenen Fußes durchkommt. und wie das große Heer des Pharaos dort vernichtet wird, als die Fluten wieder zusammenkommen. Gott führt sein Volk. Aber als es dann kurz vor dem verheißenen Land war, schickt Mose Kundschafter aus, und als die zurückkommen, siegt die Angst und nicht das Vertrauen auf Gott, der ihnen das Land geben will. Die Konsequenz dieses Misstrauens war 40 Jahre lang Wüstenwanderung. Und der Predigttext heute setzt genau dort ein, Josua 2, Vers 1 bis 21, als das Volk den zweiten Anlauf nimmt, in das gelobte Land einzuziehen, aber nicht mehr unter der Leitung von Mose, sondern unter der Leitung von Josua. Wir tun uns vielleicht schwer mit der Tatsache, dass Gott ein Land für Israel bestimmt, in dem bereits andere Menschen wohnen. Liest man aber das Alte Testament, dann stellt man fest, dass das genau die Geschichte des Alten Testamentes ist. Das Versprechen des Landes, das Versprechen, dass Gott aus Abraham ein großes Volk machen will und ihnen genau dieses Land geben will. Wenn man das Alte Testament liest, dann liest man auch davon, wie es ein Auf und Ab des Volkes gibt, von der Hinwendung zu Gott und der Abkehr von Gott und der erneuten Hinwendung zu Gott. Und die politische Situation des Volkes Israel ist immer ein Schaubild dessen, wie es zu seinem Gott steht. Geschichte ist im Übrigen auch in der Bibel nie ein Verständnis von Geschichte, wo man sagt, da hat halt die verschiedenen Machthaber gegeben und dann hat sich dies und jenes ergeben, sondern Geschichte wird immer tiefer interpretiert durch das, dass man davon ausgeht, Geschichte ist nicht zufällig und ungesteuert, sondern Geschichte ist immer die Geschichte Gottes in dieser Welt. So wie es Karl Barth und Eduard Thorneisen in einem der letzten Gespräche, die sie miteinander hatten, sagten, wo Karl Barth Thorneisen sagt, es wird regiert. Und damit meinte er nicht irgendwelche Machthaber, sondern damit meinte er, Gott selber regiert. Und das prophetische Wort, das wir in der Bibel lesen, ist nicht nur ein Wort, wo etwas über die Zukunft ausgesagt wird. So verstehen wir es landläufig ja oft, die Propheten, die etwas aus der Zukunft ins Heute hineinsprechen, sondern Propheten waren Menschen, die die Geschichte geistlich gedeutet haben und den Zusammenhang hergestellt haben zwischen dem Heute und der Gegenwart und des Handelns Gottes. Es war im Grunde genommen eine Zeitansage, es war eine Bewertung der Geschichte. Und es ist schon beachtlich, wenn man über das Volk Israel und den Ort nachdenkt, wo sie zu Hause sind, wenn wir uns daran erinnern, dass am 14. Mai 1948 es zur Staatsgründung Israels kam und wir merken, seither tobt die Auseinandersetzung in Israel auch um Land. Israel war damals nicht und ist es heute ebenso wenig ein perfektes Volk. Und ich lehne eine Israel-Idealisierung ab. Aber Israel ist und bleibt Gottes auserwähltes Volk, sein Augapfel. Ich kann mein Christsein nicht denken ohne diese Wurzel. Und Paulus schreibt im Römerbrief genau das und sagt: Vorsicht, dass ihr eure Wurzel nicht verlasst und vergesst und dass ihr nicht meint, ihr seid besser als Israel. Umso mehr muss die Aussage, muss die Nachricht über den Anschlag in Halle in der letzten Woche, der wesentlich mehr Opfer zum Ziel hatte, nicht nur nachdenklich stimmen, sondern uns wachrütteln. Der Antisemitismus ist nicht tot, weder in Deutschland noch in der Welt. Weil wir unsere geistliche Geschichte als Christen nicht ohne das jüdische Volk verstehen dürfen, gilt es in unserem Umfeld der Verunglimpfung deutlich zu widersprechen. Mit dem heutigen Bibelwort aus Josua 2 werden wir nun mitgenommen in die Landnahme, so wie es da überschrieben ist. Und es heißt in Josua 2, Vers 1 und 2, Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen: Geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrte dort ein. Erneut werden wieder Kundschafter ausgesandt, diesmal aber nur zwei, und sie finden Unterschlupf an einem Ort, wo man es nicht vermutet hätte, bei einer Prostituierten, bei Rahab. Diese nimmt sie auf und versteckt sie. Der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus, er ist geboren so 37 oder 38 nach Christus, der spricht nicht von der Hure Rahab, sondern er macht sie zu einer Wirtin. Man stellt fest, man tut sich schwer, wenn Gott Wege geht, die wir uns nicht gedacht hätten. Wenn Gott mit Menschen Geschichte schreibt, die wir nicht einfach so in eine fromme Geschichte eingebaut hätten. Ein Freund, der die Geschichte eines frommen Werkes erforscht hat und ein Buch darüber geschrieben hat, meinte immer: Immer wenn ich merke, dass etwas nicht ganz geheuer war in einer bestimmten Zeit, dass irgendeine Situation da war, wo man nicht so offen gesprochen hat, dann muss ich gar nicht die Protokolle lesen, da steht es nämlich nicht drin. Wir verschweigen das manchmal, und wenn man vielleicht selber so Ahnenforschung betreibt, dann wird man in seiner Ahnenforschung immer auch auf Menschen stoßen, wo man sagt, da würde man jetzt am liebsten nicht weiter forschen. Rahab, diese Hure, die Frau, die hier beschrieben wird, kommt sogar im Stammbaum Jesu vor in Matthäus 1, Vers 5. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Diese Frau wird hineingenommen in die Geschichte Gottes. Sie taucht nicht nur einfach am Rande auf. Die Kundschafter erhalten dort Hilfe, wo es für sie sicher nicht vermutbar war. Sie müssen Rahab vertrauen und Rahab muss ihnen vertrauen. Und dann heißt es weiter, ab Vers 2 bis 7, da wurde dem König von Jericho angesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht Männer von Israel hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau nahm die beiden Männer und verbarg sie, und sie sprach: Ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man das Stadttor schließen wollte, da es finster wurde, gingen die Männer hinaus, und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Verfolger aber jagten ihnen auf dem Weg zum Jordan nach bis an die Furten, und man schloss das Tor zu, als sie draußen waren. Die Botschaft von Israel ist noch präsent. Die Menschen haben Angst. Sie sind auf der Hut vor diesem Volk, das den Anspruch auf dieses Land hat. Und dann sagt die Rahab ab Vers 12 und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Stellen Sie sich vor, der Schrecken, der über dieses Land gekommen ist, weil man festgestellt hat, dass hier der lebendige Gott selber Ja sagt zu diesen Menschen, zu diesem Volk. Ein Schrecken, der das Land gepackt hat, obwohl doch eigentlich dieser Auszug aus Ägypten schon 40 Jahre zurückliegt. Aber Rahab nimmt genau darauf Bezug, auf diese 40 Jahre davor. Sie nimmt Bezug auf das, dass Gott sich bei diesem Volk gezeigt hat als der lebendige Gott, der sein Volk führt, der sein Volk sogar vor der Macht der Ägypter schützen kann. Das ist kein Volk, das an sich irgendwo Schrecken verbreitet hätte. Immer wieder wird deutlich gesagt im Alten Testament, dass das Volk Israel kein großes, schlagfertiges und schlagkräftiges Volk war, vor dem man erzittert wäre. Aber die Menschen spüren etwas davon, dass hier nicht nur ein Volk ist, das in dieser Welt existiert, sondern dass es das Volk Gottes selber ist. Und das macht Rahab nachdenklich. Damit schließt sie auf das, wer dahinter steht. Sie spricht davon, von dem Gott der Himmel und der Erde. Es ist nicht nur ein Gott, der im Himmel irgendwie regiert, sondern es ist ein Gott, der auf dieser Erde ganz konkret handelt. Und deshalb bittet sie die Kundschafter, dass sie ihr Barmherzigkeit tun. Dann heißt es: So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Barmherzigkeit tut, und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwester und alles, was sie haben, und uns vom Tod errettet. Die Männer sprachen: Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn unser Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hinab, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen: Geht auf das Gebirge, dass eure Verfolger euch nicht begegnen, und verbergt euch dort 3 Tage, bis sie zurückkommen, die euch nachgejagt sind. Danach geht eures Weges. Die Männer aber sprachen zu ihr: So wollen wir den Eid einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dieses rote Seil in dein Fenster knüpfen, durch das du uns herabgelassen hast und zu dir ins Haus versammelt. Und versammle in deinem Haus deinen Vater und deine Mutter und deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. So soll es sein: Wer zur Tür deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme über sein Haupt. Aber wir seien unschuldig, doch das Blut aller, die in deinem Hause bleiben, soll über das Haupt kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verrätst, so sind wir frei von deinem Eid, den du uns hast schwören lassen. Sie sprach, es sei, wie ihr gesagt habt, und ließ sie gehen, und sie gingen weg, und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. Und als dann der Angriff kommt, wird sie gerettet. Es ist eine gewisse Parallele wie bei der 10. Plage, als das Volk Israel verschont blieb durch das Zeichen an der Tür und hier Rahab verschont bleibt vor dem Gericht Gottes auch über Jericho. Rahab wird im Übrigen nicht nur im Stammbaum Jesu erwähnt, sondern auch im Brief an die Hebräer und im Brief des Jakobus. Im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 31, heißt es, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Und im Jakobusbrief heißt es, desgleichen die Hure Rahab, ist sie nicht durch die Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg hinausließ. Die Kundschafter haben sich ihr anvertraut und Rahab hat sich den Kundschaftern anvertraut. Rahabs Glaube hat Hand und Fuß. Ihr Handeln entsteht in der Erkenntnis Gottes. Sie erkennt, der lebendige Gott selber ist hier in diesem Volk am Werk. Glaube ist nicht immer nur dort zu finden, wo wir es uns denken können. Rahab erkennt, weil sie die Zusammenhänge durchschaut. Und Rahab lässt sich auf diesen Gott Israels ein. Amen. Hilf uns, Herr, Geschichte nicht nur eindimensional und oberflächlich anzuschauen, sondern zu erkennen, dass du der Herr der Geschichte bist und dass du zu deinem Ziel kommst. Danke, dass das für dein Volk Israel gilt. Danke, dass es für deine Kirche gilt. Danke, dass es auch uns gilt. Amen. Lasst uns nun miteinander singen, das Höchste meines Lebens ist. Lass uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir kommen vor dich mit unserem Gebet, mit Dank, Klage und Fürbitte. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle macht uns fassungslos. Wir verstehen den Hass nicht, der so stark geworden ist, dass ein Mann bereit war zu töten. Wir bringen vor dich die Angehörigen der Getöteten. Tröste du sie und schenk ihnen Menschen, die ihnen zur Seite stehen. Hilf du uns, dass die Würde der anderen gegenüber auch in der Sprache durch uns gewahrt bleibt. Wir bitten dich für unsere Politiker, gib ihnen Weisheit in ihren Entscheidungen, hilf uns, ihren Dienst mit unseren Gebeten zu begleiten. Wir bitten dich für Lehrer und Erzieher, gib ihnen den Blick und ein Herz für die Kinder und Jugendlichen, die ausgegrenzt werden. Gib ihnen Kraft und Freude für ihren Beruf. Wir danken dir für unsere Schwestern und Brüder in aller Welt. Viele gehen um ihres Glaubens willen schwere Wege. Bewahre sie in dir. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen miteinander aus dem Lied 331, Strophen 1, 2 und 10. Folgendes ist noch bekannt zu geben. Zunächst einmal ein ganz herzliches Dankeschön an all die, die am Gottesdienst beteiligt waren. Herzlichen Dank für den Einsatz. Danke auch allen für das Opfer des vergangenen Sonntags, für die Arbeit der Kindergärten und der Diakoniestation. Das Opfer ergab eine Höhe von 844,35 Euro. Herzlichen Dank dafür. Das Opfer, das Sie heute einlegen, ist für die Arbeit der württembergischen Diakonie bestimmt. Am Ausgang liegen dazu auch Faltblätter aus. Heute Nachmittag von 14 Uhr bis 17 Uhr ist Sunday for Family in der Eugen-Hornberger Halle. Dazu laden wir junge Familien aus der Gemeinde ganz herzlich ein. Auch dazu liegen Flyer aus. Und wenn Sie selber nicht junge Familie sind, dann haben Sie vielleicht junge Familien in Ihrer Umgebung, wo Sie auch so einen Flyer einfach weitergeben können. Eine herzliche Einladung auch für den kommenden Sonntag mit der Feier der goldenen Konfirmation um 10.15 Uhr. Den Gottesdienst wird Pfarrer Steinhilber halten. Und das Musikteam wird auch wieder dabei sein. Herzliche Einladung auch im Anschluss zum Kirchencafé, zur Begegnung und zum Austausch. In den nächsten 2 Wochen bin ich wieder auf Fortbildung und Pfarrer Seyer aus Glatten und Pfarrer Karle aus Hallwangen werden jeweils Kasualvertretung übernehmen. Ich befehle Ihnen auch die Synode, die diese Woche tagt, an und bitte Sie auch da im Gebet dran zu denken. Es ist die letzte Synode vor der Wahl. Begleiten Sie auch die Synodalen an dieser Stelle mit Ihren Gebeten. Und nun singen wir noch das Segenslied 564, die 3 Strophen, Segne uns, o Herr. Ich darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Empfang den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf über dir und schenke dir seinen Frieden.